Lob den Herrn. Muss laufen. Es muss funktionieren. Herr Jesus. Ja, vor einer Woche haben wir etliche Verse aus Kapitel 13 im Johannesevangelium gelesen, nämlich die ganzen Verse über die Fußwaschung. Und am Ende sagt der Herr in 17: Wisst ihr dies? So seid ihr selig, wenn ihr es tut.
Amen.
Und an diesem Punkt möchte ich ansetzen, zu zeigen, wie der Herr Dinge meint. Er spricht in diesen Kapiteln 13 bis 17 von Johannes Evangelium sehr viel über Liebe. Und er sagt auch sehr oft, nicht nur einmal, er sagt mehrere Verse, sagt er, dass wir lieben sollen, wie ich. Ich habe jetzt nicht die Verse zusammengesucht, das könnt ihr, wenn ihr möchtet, selber. Aber es stehen dort immer wieder Verse, liebt wie ich. Und an dem Punkt möchte ich einfach ansetzen. Er sagt nicht, liebt so ähnlich wie ich. Oder liebt, wie ich euch ein Vorbild gegeben habe. Er sagt, liebt wie ich. Und das ist der Schlüssel. Nur er ist dieses Ich. Der Herr ist einzigartig. Ja. Er ist eine Person, wie kann man sagen, fast unbeschreiblich, weil er wirklich halt ganz anders ist wie wir. Er ist ohne Sünde. Er ist perfekt. Er ist schon vollendet. Er war schon immer vollendet. Ich habe mir heute hier ein bisschen Platz gemacht. Ein bisschen was aufmalen möchte. Grüß Gott. Und hier sind wir. Geist, Seele, Leib. Und Gott, sagt Johannes Evangelium, er war im Anfang. Johannes 1, Vers 1, wenn ihr lest, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Das heißt, lange bevor es irgendwas gab, da gab es noch gar keine Galaxie, keine Erde, sowieso nicht, kein Himmel. Es gab nichts außer Gott. Ihn gab es. Im Anfang war das Wort, war Gott. Und dann irgendwann, die Verse machen wir nicht, hat er geschaffen. Hat er wunderbare Dinge ins Dasein gebracht. Er hat dann, selbst die Engel gab es noch gar nicht. Es gab nur ihn. Und dann irgendwann hat er die Himmel gemacht. Wir wissen nicht wann. Irgendwann hat er es gemacht. Er schuf die Himmel. Samt die Himmelswelt, auch die Engel. Hat er dann geschaffen. Sie sind auch seiner Hände Werk. Und dann, irgendwann, hat er die Erde gemacht. Und lob den Herrn, irgendwann hat er den Menschen gemacht. Wunderbar. Und 1. Mose Kapitel 2 zeigt, Gott hatte sogar Gemeinschaft mit dem Menschen. Er schuf den Menschen und dann hat er ihn besucht. Deswegen will ich hier ein bisschen was malen. ganz schemenhaft nur, aber ich will einfach zeigen, da Gott ja in den Garten zu Adam und Eva kam, ist er einfach eine Person. Er ist nicht wie ein, weißt du, in so Zeichentrick, da gibt es dann von Alibaba und die 40 Räuber gibt es so einen Flaschengeist oder so. Das ist es Gott nicht. Der ist nicht so irgendwie, sondern er hat Adam und Eva besucht. Und sogar nach dem Sündenfall heißt es, Adam hörte, dass Gott kam. Schritte, Gott kommt. Und dann hat er gesagt, ach, schnell weg. Schnell, Eva, wir müssen weg. Gott kommt, wir haben ein Problem. Und dennoch war Gott und der Mensch getrennt. Er hat Adam und Eva besucht, das ist nett, wir besuchen uns hier auch so, jeden Sonntag mal oder auch sonst unter der Woche. Das ist so ein Besuch. Wir sind miteinander und es ist soweit ganz nett, wenn wir nett sind. Herr Jesus. Aber Gott wollte mehr. Und darum hat er in diesen Garten einen Baum hineingetan, den Baum des Lebens. Er wollte, dass der Mensch Gottes Leben empfängt. In sich. Also es war ihm zu wenig, neben Adam zu sitzen und mit ihm zu reden. Er wollte mehr. Er wollte, dass Adam sein Leben, sogar seine ganze Person empfängt. Aber wir wissen es alle, Adam hat mit Eva einen anderen Weg gewählt. Ich möchte noch eins zeigen. Gott hat ein eigenes Leben. Ja, es ist sein göttliches Leben. Einzigartig, herrlich, ewig, wunderbar. Und wir Menschen haben auch ein eigenes Leben, unser menschliches Leben. Und, vielleicht male ich das, es ist ein bisschen ähnlich. Wir sind auch eine Person, ja? Gott ist eine Person, wir sind auch eine. So. Wir sind natürlich ähnlich, weil Gott uns in seinem Bild gemacht hat. Ihm ähnlich, sagt die Schrift. Und trotzdem sind wir zwei verschiedene Leben. Das ist so ähnlich wie mit den Menschenaffen und uns. Die heißen ja Menschenaffen. Es gibt ja viele Affen. Manche haben mit uns wirklich gar nichts zu tun. Siehst gleich, irgend so ein kleiner irgendwas Affe da. Aber es gibt so drei Sorten, die nennt man Menschenaffen. Gorilla, Orang-Utan und der Schimpanse. So, und jetzt ist so, wenn ihr da Richtung Ebnisee fahrt, gibt es so einen Kinderpark. Und in diesem Kinderpark ist immer wieder ein Auftritt. Also wir waren da mit den Kindern ein paar Mal im Schwabenpark und die haben da Schimpansen. Und die machen einen dermaßen Auftritt, da bist du hin und weg vom Lachen. Ja? Und nicht nur, weil sie jetzt da affig durch die Gegend machen, sondern die haben dann nett angezogen, haben Kleider an, sehen aus wie kleine Menschen. Aber halt sind, du siehst schon, sind Affen. Ja? Aber sie machen dann auch so menschliche Dinge. Sie bringen denen eine Sache bei, die fahren da auf Fahrräder, fährt so ein Affe Fahrrad. Und der ganz coole hat sogar so ein ganz kleines Mini-Mopedle und so. Fährt er da durch die Manege. Sieht echt witzig aus. Denkst du, irgend so ein kleiner Mensch fährt herum. Aber es ist ein Affe. Und was er macht, sieht menschlich aus, ist es aber nicht. Weil es ein Affenleben ist. Aber man hat ihm menschliches Verhalten antrainiert. Und darum finden wir es irgendwie auch so witzig. Wir wissen schon Affe, aber macht so Sachen wie ein Mensch. Und so ähnlich ist es mit uns, wenn wir das Leben Gottes nachahmen. Das können wir. Wir können, indem wir von Jesus Christus gehört haben und die Evangelien lesen und sehen, wie er Dinge getan hat, und wenn wir das dann nachahmen mit unserer Fähigkeit, dann sieht es christlich aus. Ist es aber nicht. Es sieht nur so aus. Für Gott ist es Affi. Er findet seltsam. Weil es sieht christlich aus, ist aber nicht Christus. Oh, Herr Jesus. Gott möchte, dass wir sein Leben in uns empfangen. Und es hat einfach so lange gedauert, bis er diesem Wunsch näher kam. In Johannes 1 sehen wir, dass Gott das Wort ist, aber in Vers 14, wer kann uns den mal lesen? Johannes 1, 14.
Und das Wort wurde Fleisch und zählte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Amen. Das Wort wurde Fleisch. Das heißt, jetzt kommt Gott in Jesus Christus auf die Erde. Und auf einmal kannst du einen Menschen sehen. Es gibt Verse, die sagen, er ist der Sohn des Menschen. Sagt er sogar von sich oft, der Sohn des Menschen. Und wenn ihr den letzten Vers von Johannes 20 lest, wer kann den mal lesen? Glaube ich, Vers 37 oder was?
Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
So, er ist der Sohn des Menschen, aber er ist auch der Sohn Gottes. Auf einmal ist eine Person, die ist Mensch und sie ist Gott. Und in 14 Vers irgendwo, könnt ihr ja auch suchen, da hat Philippus die Frage nach dem Vater. Und dann sagt der Herr von sich, wer mich sieht, welcher Vers ist das?
Das ist 14.
Ja. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns.
Ja.
Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus.
Wer
mich
nicht
gesehen hat, hat den Vater gesehen.
So der Vater. Und jetzt nehme ich nur den Vers, den wir da oben hatten. Dieses Wort, griechischen Aletheia, heißt Wahrheit und heißt auch Wirklichkeit. Lob den Herrn. Solch eine Person kommt auf die Erde. Er ist mit den Jüngern jetzt. Er erwählt die Jünger und die Jünger sind mit ihm und er läuft mit ihnen durch Galiläa und Judäa und Jerusalem. Und was die Jünger nicht kapiert haben, die haben oft nicht so recht kapiert, wer da mit ihnen läuft. Also weil sie gar nicht kapiert haben, dass der Vater da mit ihnen durch die Gegend geht. Das haben sie null erkannt. Dass es ein Mensch ist, sodass er der Sohn des Menschen ist, das war ihnen am klarsten. ein Mensch. Dass er der Sohn Gottes war, das haben sie ab und zu geblickt. Aber dann schnell wieder vergessen. Aber wenn er dann so Dinge machte, weißt du, sie sind auf dem Meer und gehen fast unter und dann stillt er den Sturm, sagt er, ruhig. So ein Sturm hat er nur gesagt, ruhig. Da hat sie gedacht, oh. Haben sie ab und zu gesehen, ah, ist der Sohn Gottes. Und irgendwie bezeugen sie es auch. Manchmal. Was sie irgendwie auch nicht gesehen haben, das hat erst Johannes in seinem Evangelium geschrieben, dass er die Wirklichkeit ist. Das war für sie auch sehr geheimnisvoll. Aber er war's. Und als solcher war er jetzt mit den Menschen. Er war wieder mit den Jüngern. Das war noch besser, sag ich mal, fast wie zu Adam-Zeiten. Was er jetzt schon alles ist, herrlich. Aber es ist getrennt von den Jüngern. Und die Jünger haben immer noch nicht, die haben sowieso nicht kapiert. Und drum alles, was er dort redet, in Johannes 13, 14, 15, 16, 17, das redet er alles fast für uns, für die Jünger danach. Selbst Petrus, als dann Kapitel 20 da hineinbläst, da hätte er eigentlich nur erinnern müssen, was der Herr alles gesagt hat. Ja, alles vergessen und ist wieder nach Galiläa fischen. Oh Herr. Herr Jesus, aber der Herr, wunderbar, der Herr wusste, was er wollte. Er ging seinen Weg weiter. Er wusste eins, und in dem alles, was er redete, wusste er, ich rede vieles zu euch, ihr Jünger, für die Zeit, wo ich in euch bin. Ja, dass ihr Füße waschen sollt. Das funktioniert, ohne dass ich in euch bin, gar nicht. Wisst ihr, was wir nicht können ohne Christus? Uns erniedrigen. Selbst wenn wir ohne Christus uns erniedrigen, tun wir das immer mit dem Hintergedanken. Nicht freiwillig. Nicht einfach so. Und selbst wenn wir sagen, ein bisschen Ehre muss rausspringen, ich erniedrige mich hier schon mal. Aber irgendwann sollte doch einer auf meine Schulter klopfen. Ich sage, das ist wunderbar, wie du dich erniedrigst. Ganz herrlich, wie du dich. Und dann kommt noch der Papst und spricht dich heilig. Wunderbar. Weil du dich so erniedrigt hast, dein ganzes Leben, spreche ich dich heilig. Nein, 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 nein. Es funktioniert nicht. Ohne Christus sind wir nicht fähig, weil das Gift der Schlange in uns ist. Satan kann sich nicht erniedrigen, hat sich nie erniedrigt und wird sich nie erniedrigen wollen. Und solange er in uns wirkt, tun wir es nicht. Ja? Oh, hey. Ich habe mich gefragt, warum hat Eva wirklich von dem anderen Baum gegessen und nicht den wunderbaren Baum des Lebens? Die Schrift sagt es warum. Er war äußerlich attraktiver. Die Augen haben gesagt, oh, der sieht schon sehr gut aus. Ich weiß nicht, wie der Baum des Lebens aussah, aber so richtig mickrig oder was weiß ich. Nicht so toll, keine Ahnung. Aber der Baum der Erkenntnis, der sah gut aus. Mhm. Die Augen haben gesagt, da soll ich auf Frucht nehmen. Und das ist auch ein Prinzip. Ja? Satan arbeitet immer mit Verlockung. Immer. Wie gewinnt Satan unser Herz? Nur durch ein Sonderangebot. Ja, toll, sieht super aus und kostet auch fast nichts. Aber stopp, guck. Und so funktioniert die ganze Welt. Letztendlich sie ist Schein und Trug, aber top gemacht. Weißt du, er kennt Schneckleute, das ist alles faulig. Nein, 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 Satan ist so dumm. Und Gottes Wesen ist immer anders. Er macht nicht auf Show. Er macht nicht auf äußerlich. Wir sind glücklich, wenn sich einer christlich verhält. Sind wir schon happy? Gott nicht. Er ist glücklich, wenn es Christus ist, der zum Ausdruck kommt. So liebt wie ich, das gefällt ihm nur, wenn Christus in uns die Geschwister liebt. Das gefällt ihm. Aber das können wir nicht produzieren. So, ich muss weiter. Er geht ans Kreuz und dort zahlt er mit seinem Blut für unsere Sünden. Das ist wunderbar. So, er geht ins Grab, aber nicht so lange. Aha, er kommt wieder. Er kommt wieder. Als wer kommt er wieder? Er kommt wieder als Jesus Christus. Er ist immer noch Jesus Christus. Er kommt nicht anders. Jetzt müssen wir vielleicht 1. Korinther 15, 45 kurz lesen. Hier wurde Gott Fleisch. In 1. Korinther 15, 45 wird er wieder was.
So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht.
So, er ist der letzte Adam. Er ist immer noch Mensch. Er hat jetzt nicht durch den Tod sein Menschsein verloren. Er ist immer noch Mensch. Und ob er es glaubt oder nicht, besser er glaubt es, er ist immer noch der Sohn Gottes. Und er ist auch immer noch der Vater, warum denn nicht? Und er ist der Geist, der das Leben gibt, sagt der Vers. Und Johannes 20 sagt, er ist der Heilige Geist. Und er ist der Tröster. Die Verse haben wir noch gar nicht gelesen. Gelesen haben wir es, aber ich habe jetzt noch nicht drüber gesprochen. Er ist auch der Tröster. Und er ist der Ich, von dem man da redet. Ich komme wieder. Also ja, ist wunderbar. Und natürlich, er ist der Herr. So, jetzt ist er das. Wunderbar. So, jetzt gibt es diesen Geist, wo all das ist. Und es gibt die Jünger. Und in Johannes 20 kommt er und stellt sich zu den Jüngern hin. Und sie sind ganz glücklich. Sie sehen sogar seine Nägelmale. Sie sehen, das ist er. Das ist Jesus. Der Auferstandene. Und wir sind reingekommen, die ganzen Türen zu, Fenster zu. Komm, sind sie auch gleich erschrocken. Überleg mal, alles aus Zug macht, dass ja keiner reinkommt. Und dann steht einer da, der bisher nicht drin war. Ah, ich sag dir, du, wir wären erschrocken, mein Herz. Ich muss da auch gleich sagen, fürchtet euch nicht, dass wir nicht gleich ohnmächtig wird. Ja, ist wunderbar. Aber er ist da. Und die Jünger sind glücklich. Sind glücklich nur, weil er wieder da ist. Die begreifen nicht, der Herr will mehr. Aber sie waren schon glücklich. Ja, er lebt. Er lebt. Aber hätte er Vers 22 von 20 nicht gemacht, dann wer sind wir noch? Wie vorher? immer noch nicht Gottes Leben, Gottes Person in uns. Aber Amen. Er geht her. Als er das gesagt hatte, blies er. Ah, er blies. Und natürlich hört er mal hier, der Geist. Jetzt ist doch klar, weißt du, wohin soll sich denn der Geist blasen? In unseren Fuß? Ins Herz rein? Also hier oder Lunge? Ah, ja, Lunge vielleicht noch. Also in deiner Lunge. Nein, da atmet man schon wieder aus. Das bringt auch nicht. Nein, er bläst sich in unseren Geist. Dafür haben wir den Geist. Sie alle denken immer, der Geist ist der Verstand. Nein, der Geist ist was ganz anderes. Ist nicht unser Verstand. Darüber komme ich nachher noch. Der Verstand ist in unserer Seele. Aber wir haben einen Geist. Und er bläst sich in unseren Geist rein. Und das Interessante ist, dort sind wie viele Jünger?
Elf,
genau.
Zehn. Am Anfang.
Ja, die eine hat fehlt.
Ja,
zehn, richtig.
Ja, zehn.
Genau, zehn. Also, und jetzt geht er her und sagt, Petrus, du hast verdient. Lass mich in dich rein. Du warst da eifrig schnell. Nein. So, er bläst sich in die Zehen. Habt ihr euch das schon mal so richtig vor Augen geführt? Er bläst sich in die Zehen. Das ist, was die Zeugen Jehova nie kapiert haben. Warum haben sie ihre Bibel gesagt? Weil in ihren Verstand passt nicht rein, dass sich Christus in uns allen befinden soll.
Aber da heißt die Jünger, das können auch wir mit Zehen wissen.
Ah, von mir aus. Du war dazu. Mir egal. Ist nicht entscheidend. Auf jeden Fall sind es einige. Und er bläst sich in sie hinein. Halleluja. In mehrere. Ja, bläst er sich rein. Und wo ist er jetzt? In ihm. In ihrem Geist. In Petrus, in Johannes. In Jakobus. Lob den Herrn. Eine Woche später auch in Thomas. Okay, gut. So, wunderbar. Jetzt hat er, was er wollte. Jetzt, durch dieses Hineinblasen. Jetzt ist Gott an dem Ziel, das er jeher für uns Menschen gedacht hat. So, jetzt muss ich einen großen Menschen malen. Einen großen. Er kriegt nur einen kleinen Leib. Und er kriegt eine schön große Seele und einen großen Geist. Aber jetzt, das ist ja unser Geist. Geist des Menschen. Jeder Mensch hat einen Geist. Das unterscheidet ihn mal grundlegend von einem Tier. Kein Tier hat einen Geist. Aber wir Menschen. Das ist wunderbar. Und jetzt, haha, jetzt ist hier Christus drin. Und zwar als komplette, genau, ha, er ist auch hier noch. Eine Person, er ist eine Person. Eine komplette Person. Er ist nicht irgendwie eine Sache. Und jetzt ist er hier auch drin. In uns. Und zwar, ich schreibe jetzt hier mal nahe, Wille Christi. Und Verstand Christi. Und hier Gefühl Christi. Ist in unserem Geist. sein Denken, sein Fühlen, sein Wollen. Er. Und was er jetzt will, das hier ist unser Wille und unser Gefühl und unser Verstand. Und jetzt will er hier rein. Und er will hier rein und will hier rein. Das ist wunderbar. Er will sich in unsere Seele hinein ausbreiten. Das ist, was er sagt. Der Vater und ich, wir kommen in 14.23, wir kommen, machen Wohnung. Jetzt bezieht er seine Wohnung in uns. Das ist wunderbar. Und seht ihr, das ist jetzt auch Umwandlung. Wisst ihr, in uns, ich male das Heft drauf, ist so viel schwarz, aber unser ganzer Verstand, der ist schwarz, da ist Rabenacht drin. Finster, dunkel, unser Denken ist grundsätzlich finster. Selbst wenn du denkst, wie toll es ist, ohne Gott ist unser Verstand in Finsternis. Die Leute ohne Gott wissen nicht, wo es lang geht. Ehrlich, ich habe so viele Gespräche mit den Arbeitskollegen, da hat keiner, der den Herrn nicht hat, keine Ahnung. Und ging mir ja genauso, ich hatte null Ahnung. War alles dunkel. Und so natürlich, der Wille ist auch chaotisch, du machst nur Quatsch alleweil. Okay, ich übertreibe ein bisschen, aber in Summe ist es Quatsch. Und fühlen ist auch so eine Sache. Naja, auf jeden Fall, das Kostbare, da wo der Herr sich hinein ausbreiten darf, ja, das gehört ihm. Das ist Umwandlung. Wenn er von unserem Denken ein Stück eingenommen hat und wir denken hier wirklich durch ihn. Er denkt in uns, er nimmt unseren Verstand und denkt seine Sachen. Auf einmal habe ich Ideen göttlich. Ja, hätte ich nie gehabt vor 35 Jahren. Auf einmal denke ich Dinge, wo ich erschrecke. Wieso denkst du so? Ja, es ist himmlisch, weil sein Denken in mein Denken hineinkommt. Und das ist, was er will, wenn man jetzt 1. Thessalonicher 5, Vers 23 liest. Ja, 1. Thessalonicher 5, 23 heißt, er heilige euch durch und durch. Durch und durch. Das ist diese Umwandlung. Dieses, was er möchte. Wenn er jetzt nämlich dann sagt, tue dies, tue jenes, liebt wie ich, dann heißt es nicht, wir aktivieren jetzt unser altes Gefühl. Weißt du, unser Gefühl hat auch gute Seiten, das Alte. Aber es ist halt alt. Er will, wenn wir lieben, durch ihn. Ich komme nochmal auf die Verse in Johannes 14. Dort sagt er, was immer ihr bitten werdet in meinem Namen, damit meint er nicht seinen Namen, indem wir nur sagen, Herr Jesus, in deinem Namen, Jesu Christi, bitten wir, dass dies geschieht. Nein, er meint es, wir bitten in seiner Person. Der Herr bittet. Wir sind so eins mit ihm, dass er bittet, was er will. Und dann macht der Vater auch. Jetzt könnt ihr absehen, wie viel unsere Gebete oft nicht funktionieren, weil wir nicht eins mit ihm sind. Und vieles funktioniert, weil wir eins mit ihm waren. Wir haben auch viel Gebetserhörung, weil wir eins mit ihm waren.
Amen.
Und manchmal geht es ganz schnell. Manchmal dauert es. Das ist noch so eine Sache. Aber manchmal hatten wir was gebetet, in der gleichen Woche passiert. Halleluja. Es war genau gebeten in seiner Person. Und das ist ja auch das Kostbare. Wir können Dinge hervorbringen, nur durch was sagen. Sagen, Herr, mach doch jenes, oder Herr, wie wäre es, wenn du das und das, ja? Durch unseren Mund können wir Dinge bewegen, weil wir eins sind. Er sagt, was immer ihr bittet werdet, das ist eine volle Verheißung. Den Vers könnt ihr nehmen und drauf stehen. Wenn ihr mich etwas bitten werdet, meinen, werde ich es tun. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er auf ewig bei euch sei. Achtung, den Geist der Wahrheit. Den die Welt nicht empfangen kann, sie sieht ihn nicht, kennt ihn nicht, ihr aber kennt ihn. Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und in Römer 8 ist es einfach andere Worte, aber das Gleiche. Da sagt er in Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib tot, um der Sünde willen. Der Geist aber ist Leben. Jetzt haben wir Leben im Geist. Und dann sagt er, der Geist dessen, auf er in euch wohnt, so wird er sogar mit der Zeit sich bis in den sterblichen Leib vorarbeiten und auch dennoch lebendig machen. So, Paulus schreibt das Gleiche wie Johannes, nur ein bisschen andere Worte. Und das bedeutet, liebt wie ich. Das heißt, ich muss gefüllt werden mit dem Herrn. Der Herr muss mich morgens schon füllen. Und immer wieder, zwischendurch, weiß auch nicht, lassen wir die Verbindung wieder sausen, leben uns selber, und dann gilt es zu wenden. Herr, ich komme wieder zu dir. Füll mich. Lebe in mir. Halleluja. Amen. Das ist wunderbar. So, mein Anliegen war einfach zu zeigen, all die Ansprüche, die in den Evangelien an uns gerichtet sind, die sind in der Form an uns gerichtet, dass wir sehen, ich brauche ihn. Herr, ich brauche dich. Da steht, ich soll lieben die Geschwister wie du. Herr, kann gar nicht, ich habe Schwierigkeiten, mich selber zu lieben. Also, Herr, ich brauche dich. Ich fühle mich, ja. Herr, im Umgang mit den Geschwistern, sei meine Person. Ich möchte dich leben, Herr Jesus. Und zwar jeden Tag mehr. Ja. Herr, ich möchte dir Raum geben in meinem Verstand. Noch mehr, Herr, du bist schon drin, aber nimm noch mehr Raum. Auch solch ein Gebet jeden Tag ist kostbar. Herr, nimm in meinem Denken noch mehr Raum. Weißt du, und immer wieder, wenn du dann entdeckst, jetzt bin ich daneben gewesen, das ist nur, damit du sagst, Herr, ich brauche dich mehr, ich war wieder daneben. Ja, ich war wieder daneben, aber es macht nichts. Das ist nur, damit wir gleich wieder sagen, Herr, ich brauche dich mehr. Ich brauche dich. Und der Herr, dieses Gebet, das liebt er. Wenn wir sagen, Herr, fülle mich, dann sagt er, ich warte schon die ganze Zeit, ich bin vor der Tür und du machst nicht auf. Ja? So, fülle mich heißt, ich mach auf. Amen.